Du, ich stelle mir das vor, dass du auch keine Rosen verteilst, sondern Bücher.
Couple Off, der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavritsch.
Folge 71.
Reality Shows. Heute bei Couple Off. Kaum hat sie Corona überstanden, schon spinnt die irre Iris wieder ihre Intrigen.
What? Irre Iris? Du spielst so ein falsches Spiel, Junge. Du bist müffelnder Matthias.
Ah, okay. Der müffelnde Matthias hat seit Beginn der Staffel immer noch nicht geduscht. Heute betritt er zum ersten Mal ein Badezimmer.
Was ist das denn?
Was ist denn hier los?
Heute fliegen bei Couple Off wieder die Fetzen. Viel Spaß!
Hallo zusammen zur neuen Folge Couple Off.
Über Reality-TV und Trash.
Und diese Woche ist so viel Trash passiert auf der Welt.
Das ganze Weltgeschehen fühlt sich gerade an wie so eine Reality-Show. Gott hat das so, er fängt jetzt an zu skripten, weil es ihm zu langweilig wird, was von alleine passiert.
Ein englisches Nachrichtenmagazin hat einen Salatkopf genommen und unterlegt ein Bild von Liz Truss und hat gemeint, okay, wer wird länger? Wie kann man last longer übersetzen? Naja, durchhalten, da
länger
sein.
Im Amt. Ja. Der Salatkopf im Amt.
Und der Salatkopf hat gewonnen.
Ja.
Liz Truss ist gestern zurückgetreten.
Nach und 6 Wochen im Amt. Der Salatkopf war wahrscheinlich nicht vor 6 Wochen schon.
Nee, das haben sie erst letzte Woche gemacht. Ja. Oder die Woche. Ey, ich konnte nicht mehr. Und ich habe mir gestern und heute die ganzen Berichterstattungen darüber angeschaut. Weil, ganz ehrlich, ich habe in den letzten 6 Wochen ein bisschen was anderes zu tun gehabt. Ich habe mich jetzt nicht so intensiv mit Liz Truss auseinandergesetzt. Und ich wäre so gerne mal in dem britischen Parlament dabei, wenn die miteinander schreien und streiten und sich auslachen.
Das ist auch wie das Big Brother Haus.
Das ist komplett faszinierend.
Ja, und du hast mir vorhin auch noch eine Sache geschickt. Muss ich mich auch totlachen.
Ja, Liz Truss mag Taylor Swift.
Ja. Und dann das hat sie gesagt, genau, und dann haben... Das
war Channel 4. Und ja. Channel 4 hat da gesagt, okay, also haben wir jetzt hier einen Zusammenschnitt für euch mit den besten Momenten von Liz Truss. Und dann kommt dann halt so ein Taylor Swift-Song, so ein Pop-Song. Und man sieht halt die ganzen Bilder da drauf geschnitten von Liz Truss. Und mehrere Sender haben das gemacht. Mit anderen Sachen, auch teilweise mit Hip-Hop-Liedern und so. Es ist unglaublich, wie gerade die Medienlandschaft ist.
Also... Falls ihr es nicht gesehen habt, ich glaube, das Video, das du mir da geschickt hast, das verlinken wir auch mal in den Shownotes, dann könnt ihr es euch anschauen. Die Komik darin entsteht dadurch, dass das eigentlich Nachrichtensendungen sind, die seriös sind.
Ja.
Und das ist so spöttisch, das kann man gar nicht fassen, nee, dass seriöse Sendungen so spottend sagen Bye-bye.
Aber es sind ja nicht nur die Nachrichtensendungen, Matthias. Weißt du, wer jetzt eventuell der Nachfolger von Liz Truss wird?
Ich habe nur gelesen, dass Boris Johnson zurückkommt.
Ja!
Oh Gott.
Es könnte sein, dass Boris Johnson zurückkommt. Und das muss man sich mal vorstellen. Liz Truss ist ja gekommen, weil Boris Johnson in so vielen Skandalen verwickelt war, dass er zurücktreten musste. Jetzt kommt Liz Truss, vergeigt es komplett und jetzt kommt er eventuell wieder zurück. Und was ich so krass fand, die Konservativen haben dann gestern noch ganz viele Interviews gegeben. Und das schaut euch das unbedingt an, das ist mega interessant. Da war einer, der gesagt hat, ich ertrage es alles nicht mehr. Ich möchte keine talentfreien Menschen mehr an der Spitze sehen. Ich möchte das alles nicht. Und er hat auch gemeint, die Hintermänner in den Parteien sehen das alle so wie er.
Mhm.
Dass es unerträglich geworden ist, dass die Menschen nur noch Politik für sich selber machen und nicht für die Partei oder für das Volk. Sondern es geht nur noch darum, dass man selber im Amt ist. Und jetzt habe ich heute auch gelesen, dass Liz Truss bis zu ihrem Lebensende jährlich 106 Pfund bekommen wird. Nee, 100.000.
Nicht schlecht. Da kann sie sich auch mal ab und zu einen Earl Grey Tee leisten. Oder so einen Black Pudding. Das ist wirklich sehr beneidenswert.
Also einen sechsstelligen Betrag, ja, jährlich, bis zum Lebensende. Einfach unfassbar.
Und das ist nicht nur in England so. Also das haben wir hier auch. Es lohnt sich hier wirklich mal nur vorübergehend im Bundestag zu sitzen. Danach hat man ausgesorgt. Und auch was diesen Charakter der krassen Reality-Show, also dieses, wo zur Hölle leben wir? das ist auch jetzt nicht nur in England.
Ich möchte zu diesem Thema mal eine gesamte Folge machen, weil ich habe super viel jetzt in den letzten Monaten gelesen und auch gestern, wenn ich mir die Tweets angeschaut habe zu Liz Truss, da haben ganz viele diesen Satz gebracht, wir werden jetzt alle den Preis dafür bezahlen, solange nicht Politik nur für ein paar Auserwählte gemacht wird, sondern wirklich für die Masse, für alle, für die Gesellschaft. Und das ist nicht nur ein Thema, das wir in England haben, sondern wir haben das in Deutschland, wir haben das in der gesamten EU.
Ja, also ich
ja,
finde
überall,
es
genau,
ist ein
in Amerika.
Globales Thema. Ja, nicht nur westliche Welt, auch nicht nur USA. Da ist ja sogar ein Reality-Star Präsident geworden.
Ja, es ist alles, oh, wir kommen gleich zum Thema.
Ja.
Aber Matthias, ich habe da so ein paar Rückmeldungen bekommen zu dem, was du in der letzten Folge gesagt hast.
Geht's um das, du weißt ja, wie er ist?
Ja.
Das habe ich. Ich habe auch selten so viele Rückmeldungen bekommen. Dabei ist das voll das Detail. Aber echt viele haben mir widersprochen und dir dann offensichtlich das auch geschickt und bei dir gepetzt.
Weißt du, was ich den Leuten gesagt habe?
Warte, ich muss für alle, die das nicht einordnen können, muss ich ganz kurz noch sagen, was es war. Ich habe mich aufgeregt, dass in deutschen Drehbüchern typischerweise der Satz verwendet wird, na, du weißt ja, wie er ist oder du weißt ja, wie sie ist. In der Meinung, dass man sowas in der Realität nie sagt. Und es stimmt einfach nicht. Ich hatte komplett Unrecht. Das sagen viele.
Aber Leute, ihr wisst ja, wie Matthias ist. Ja, es ist einfach so.
Ich möchte richtigstellen, was ich meinte, war nicht wortwörtlich dieser Satz, sondern dieses Gefühl, die Absicht des Drehbuchs zu spüren. Eine Figur so plump erzählt zu bekommen. Na, ihr wisst ja, wie diese Figur tickt. Nee, weiß ich noch nicht. Und ich muss das auch nicht als so eine Selbstverständlichkeit aufs Brot geschmiert bekommen.
Ich weiß, Matthias. Ich fühle das sehr, was du da meinst. Aber ich glaube immer noch, du hast Unrecht. Warst du schon mal mit so richtig langweiligen Kollegen zum Mittagessen?
Nee.
Das ist wie ein deutsches Drehbuch. Da kommen die ganze Zeit, die gleichen Sätze werden da gestammelt oder so Urlaubsgeschichten, was man sich auf Korsika angeguckt hat und du bist kurz vorm Einschlafen und dann kommen auch immer so Sätze mit, ach ja, du weißt doch, wie der Chef ist, du
okay.
Weißt doch wie.
Nehme ich an, diese Kritik an meiner Überzeugung, aber genau deshalb sollte das ja dann in Fiktion, wenn man sich schon die Zeit und die Mühe nimmt, und macht, um ein gutes Drehbuch zu schreiben. Genau dann sollte man da doch nicht einfach nur langweilige Realität kopieren, denn dafür ist ja Reality-TV da.
Wir machen jetzt aber noch nicht die Überleitung ins Thema.
Ach stimmt.
Wir haben ja noch ein scheiß Problem vorher.
Ich habe diesmal ein scheiß Problem.
Du hast ein scheiß Problem?
Ja, anhand der Nachricht, die ich jetzt einspiele. Pass auf.
Was ist dein scheiß Problem?
Hallo ihr zwei. Das passt überhaupt nicht zu eurem nächsten Thema, aber ich wollte das jetzt trotzdem irgendwie mal ansprechen. Ich habe nämlich im Moment ein Seminar an der Uni, Performativität auf TikTok. Und wir haben heute über einen TikToker gesprochen, der auch Schauspieler ist. Also die Frage richtet sich in erster Linie an Matthias. Denn unsere Dozentin hat jetzt die These aufgestellt, dass SchauspielerInnen, dadurch, dass sie das eben gelernt haben, nicht mehr ganz authentisch sie selbst sein können, weil sie in alles, was sie tun, ihr gelerntes Schauspiel können mit reinlegen. Sie hat als ein weiteres Beispiel genannt, um das vielleicht ein bisschen zu verdeutlichen, dass gelernte TänzerInnen auch nicht mehr normal, sage ich mal, gehen können. Dass sie immer ihre gelernten Bewegungsabläufe in ihren Alltag mit reinlegen. Ja, Matthias, was sagst du dazu? Bist du authentisch oder spielst du durchgehend eine Rolle?
Ich habe eine Vermutung. Der Schauspieler, über den sie gesprochen haben, der warst du.
Dann hätte ich ein doppeltes Scheißproblem. Dann wäre ich beleidigt auch noch.
Und was sagst du? Stimmt's?
Ja, deswegen sagt ihr, das ist ein Scheißproblem, weil ich mich so sehr an dieser Weltanschauung störe, die Dozentin hat. Ich finde das ein richtig vulgäres Kunstverständnis. Die reden über Performativität. Und ich finde übrigens, es hat sehr viel mit unserem Thema zu tun. Es ist ganz leicht, da gleich rüberzukommen. Aber was mich so stört, ist, dass Schauspiel so verstanden wird oder reden wir noch allgemeiner, Authentizität so verstanden wird, dass man nur authentisch ist, wenn man sich währenddessen nicht fragt, wie man wirkt. Als würde das nicht zum Menschsein und zum Authentischsein dazugehören, dass man sich damit beschäftigt, wie man gerade rüberkommt. Und deswegen sehe ich das als mein Scheißproblem, weil es Vorurteile gegenüber mir und meinem Beruf gibt, die dann auch noch von so einer Dozentin genährt werden. Das finde ich nicht fair. Ich muss dagegenhalten und ich muss mich so authentisch dagegen wehren, wie das jeder Schauspieler tun würde. Bitte was? Wie kommt sie denn aus?
Aber es heißt ja dann schon, das habe ich auch oft gehört, dass wenn man authentisch sein will, dann darf man ja gar nicht reflektiert sein. Also man muss pur sein, kindlich sein und dann sei man ja authentisch. Ich habe immer das Gefühl, umso reflektierter ich bin, umso authentischer werde ich.
Ja.
Und vielleicht geht es jetzt zu weit, aber dieses kindliche, pure, was ich so oft von Schauspielschulen höre,
ja,
das geht mir ein bisschen auf den Sack.
Auf die mag das dann vielleicht zutreffen. Also wenn dieses zelebrierte, wir sind so offen und wir folgen jedem Impuls, der in uns hochkocht und so, dass das Authentizität verliert, ja, würde ich zustimmen. Aber es gibt ja hier Levels. Und du hast vollkommen recht mit dem, was du gerade meintest, je reflektierter, desto authentischer, aber halt, wenn man es nicht nur rational, wenn man sich nicht nur gedanklich reflektiert, sondern deswegen ist cool, dass sie das mit dem Beispiel mit Tanz auch reinbringt, dein komplettes System, dein Körper, all das, je mehr du das reflektierst und durchdringst und weiter darin kommst, desto leichter wird es dir fallen, authentisch zu sein, ab einem bestimmten Punkt.
Ich würde sagen, jetzt kümmern wir ins Thema, oder?
Ja, das Thema.
Reality Shows.
Weshalb ich auch vorhin meinte, dass das hier eigentlich ein super Übergang vom Scheißproblem zum Thema der Folge ist. Reality TV ist oft exakt das Gegenbeispiel. Also da nehmen wir das Spiel, wenn etwas Gescriptetes gespielt werden soll, ja oft als wirklich unauthentisch wahr. Als dieses, was ist das denn hier? Also ich finde, von der Seite kann man rangehen. Authentizität ist ja sowieso nichts so objektiv Definierbares, sondern etwas Empfundenes. Und da sehen wir, also das können Menschen, die sich mit sich selber beschäftigen und mit Schauspiel, die können das besser rüberbringen.
Ja, wobei wirklich nicht jeder das weiß, dass fast alles gescriptet ist, was man sieht.
Ja.
Die meisten denken ja wirklich noch bei vielen Formaten, krass, wie ist der denn drauf oder wie ist die denn drauf?
Weil das mal so war. Also das Ganze hat mal angefangen, einfach nur mit dem Setup, dass man gesagt hat, komm, wir packen einfach diesen Haufen an Menschen mit starken Charakteren in einen Container und gucken, was passiert. Und das war dann nicht gescriptet, sondern dann sind wirklich extrem kuriose Sachen passiert. Und mit der Zeit hat man dann gemerkt, ja, kennt man jetzt, die Leute wissen schon, ist schon vorhersehbar. Lass mal schauen, was passiert, wenn wir was scripten.
Es ist ein Markt geworden und alles, was ein Markt wird, verändert sich ja dann auch total.
Genau.
Dazu kommen wir aber gleich noch. Ich habe noch eine Sprachnachricht vorab.
Guten Tag, Eure Exzellenz. Ich habe den Aufruf bekommen, zum Thema Trash-TV Sprachnachrichten dazulassen. Und ich frage mich ja, ab wann ist eigentlich TV trashig genug, um Trash-TV zu sein? Weil, um ehrlich zu sein, wenn ich den Fernseher anmache und so eine, keine Ahnung, ProSieben, Sat.1 abendliche 20:15 Fernsehshow anmache, dann ist das für mich auch schon Trash-Level genug, ehrlich gesagt. So ein Wer stiehlt mir die Show oder so, das ist so vom Niveau genau das, wo ich nicht nachdenken muss. Ich weiß, es gibt irgendwie trashigere Formate, die, glaube ich, eher als Trash-TV gelten, aber so deutsches Privat-TV-Sender-Gelöt finde ich schon alles nicht so, keine Ahnung, für mich ist das schon trashig genug.
Ich finde die Sprachnachricht super, weil wir da genau auf die Komplexität eingehen, die ich gerne beim Thema Reality und Trash-TV hätte.
Ja, erstmal zu unterscheiden, ne?
Ja, weil kann man ja offen sagen, Matthias, du hast Trash-TV.
Aber ich kündige das hiermit an und möchte mich auch da haftbar machen. Du kannst mir das jetzt jedes Mal vorwerfen.
Mhm.
Ich möchte in dieser Folge nicht dieses Vorhersehbare einfach nur drauf eindreschen, wie schlecht es ist.
Genau. Hast du aber immer getan. Ja. Wenn ich dann zum Beispiel abends irgendwo saß und mir was angeguckt habe, hast du gesagt, das ist alles die gleiche Scheiße. Und ich möchte das jetzt mit dir in dieser Folge ein bisschen kategorisieren und dann vielleicht auch herausfinden, vielleicht hast du recht und es ist alles die gleiche Scheiße. Oder wir finden im Laufe der Folge noch Abstufungen, wo wir sagen, okay, nee, das geht schon mal gar nicht mehr und das ist noch vertretbar.
Ja, ich akzeptiere diese Prämisse nicht, weil ich kann mich ja direkt selbst widerlegen mit dem Satz, das ist alles dieselbe Scheiße. In ihrer Frage gerade zum Beispiel, wenn sie sowas wie Wer stiehlt mir die Show als Trash anbietet, muss ich selber direkt sagen, nee, Moment, nee, 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 das sind Unterschiede.
Ist kein Trash, ne?
Ist kein Trash. Also unter Trash verstehe ich, du hast ja auch vorhin von dem Marktwert von so einem Fernsehen gesprochen. Einer der Hauptgründe, warum Trash produziert wird, ist, es ist so billig zu machen. Kamera draufhalten und Leute, die sehr wehrlos sind, dazu manipulieren, dass sie was Unterhaltsames, Kurioses, Absurdes tun und dass da, also, das ist wirklich billig. Deswegen Trash. Und das trifft ja auf Wer steht mir die Show einfach nicht zu.
Ja, da sind die Produktionskosten viel, viel teurer. Das stimmt auch. Also ich würde das anhand der Produktionskosten immer festmachen.
Ja.
Wenn etwas super billig produziert ist und Menschen im Alltag angeblich begleitet, da kommen wir noch dazu, dass das alles nicht begleitet ist, sondern geskriptet, dann würde ich von Trash-TV sprechen.
Ja.
Wenn es aber doch schon eine recht teure Produktion ist, selbst bei Germany's Next Topmodel, dann rede ich da auch nicht so richtig von Trash. Aber man könnte von Reality-Formaten sprechen. Reality ist ja auch teilweise teuer produziert. Die Kardashians zum Beispiel ist jetzt nicht super billig produziert, glaube ich.
Das ist richtig. Man könnte, ich glaube, dass manche hier sagen, man kann schon zu Germany's Next Topmodel auch Trash sagen, weil es neben den Kosten noch einen zweiten Aspekt gibt, woran man das messen kann, nämlich der moralische Wert. Und da ist Germany's Next Topmodel mit der Grundaussage, auch wenn sie in neuen Staffeln halt versuchen, da nochmal was Neues reinzubringen, Diversität und so weiter, aber die Grundweltanschauung, die da so drunter liegt, wo man wirklich schnell die Gründe begreift, warum Menschen dazu sagen, das ist Müll, der uns allen schadet und wehtut.
Ich sehe das genauso. Also wenn ich Germany's Next Topmodel gesehen habe, dann habe ich teilweise wütend geworden vom Fernseher. Wenn ich dann irgendwelche Fotografen sehe, da gab es mal so eine Szene, das ist ein paar Jahre her, war so ein Fotograf, ich kannte den auch aus der Werbung. Und dann ist er zu einem Mädchen hingegangen und die war zu dem Zeitpunkt noch 16 und Muslimin. Und dann hat er ihr gesagt, sie muss halt sich ausziehen. Und sie wollte das nicht. Und dass da alleine das suggeriert wird, dass du dich ausziehen musst, um weiterzukommen, ist totaler Quatsch. Aber für mich ist nicht das Problem Heidi Klum oder diese Show, sondern dass diese Show existiert, weil wir in den letzten Jahrzehnten genau so einen Markt hatten in der Werbung. Es gibt diese Branche, sie funktioniert so. Und das, was Heidi Klum da in der Sendung erzählt, wie hart das ist, wie kalt das Ganze ist, das stimmt zum Teil. Das kann ich aus der Werbung sagen, dass das wirklich diese Kälte hat. Und manchmal saß ich dann da und habe mir Heidi Klum angeschaut und habe mir gedacht, ach du Scheiße, in was ist die da eigentlich groß geworden? Was hat die ganze Zeit für Menschen um sich gehabt? Und ich sitze schon manchmal da und frage mich, na klar, bei all dem Reichtum, den sie hat, hat ihr das gut getan? Also geht's ihr wirklich gut? War das für sie ein erfülltes Leben? Weil für mich, weiß ich...
Okay. Als wäre es schon vorbei jetzt.
Ja, ich meine jetzt so den Karriereweg, den sie da halt so gemacht hat. Ne? Ich wüsste jetzt für mich, wäre es das nicht, wenn ich die ganze Zeit mit solchen Leuten zu tun gehabt hätte. Und das denke ich mir auch bei Barbara Schöneberger manchmal, dass wenn sich alle jetzt über den Podcast aufregen und sagen, was sagt die da eigentlich für Sachen, dann denke ich mir ganz oft, Moment Leute, die ist ja auch in einem System groß geworden, das kriegst du einfach auch nicht aus dir raus nach 30, 40 Jahren.
Ich habe gerade für so 5 Sekunden, weil ich so gerade in Trash und Reality in meinem Kopf bin, als du Barbara Schöneberger gesagt hast, noch nicht sie vor Augen gehabt, sondern Barbara Salesch. Könnte ja auch sein. Das könnte bei dem Thema, finde ich, kann man zu jedem Zeitpunkt in ein neues Feld, in eine neue, uns allen bekannte Reality-Sache springen und darüber reden. Es gibt es in Gerichtssaal. Es gibt es, Achtung, Kontrolle, dass man Polizeistreife begleitet.
Und guckt meine Mutter immer und sagt, Wahrheit, wahre Begebenheit.
Ja, weil es eine Tradition hat, die auch schon bevor wir dann so halt trashig damit wurden. Es gibt diese 2 Strömungen in der Kunst. Das eine, dass man versucht, eine Fiktion, eine Geschichte zu erzählen, die größer ist als die Realität. Und das andere, dass man die Realität möglichst detailgetreu nachzeichnet und einfach präsentiert, so wie sie ist. Also ich würde wirklich sagen, es gibt Vorläufer von Trash-TV wie Cinema Verité.
Das ist, ja, na klar.
Ja, es ist, also, es gibt auch so Filmströmungen, Kunstrichtungen, ne? Und gerade aus Frankreich ganz viel, Nouvelle Vague und so weiter. Und Cinéma Vérité gehört zu diesen Richtungen, wie man filmen soll, wie man eine Geschichte erzählen soll. Und du, da, ja?
Du bist ja echt auch der einzige Mensch, der bei Trash-TV und Reality-TV damit Cinéma Vérité, das ist ja...
Das ist ja noch was Jüngeres, woran ich denke. Ich würde zurückführen zu Gladiatorenkämpfen. Das ist dann auch schon, da hat man halt nur keine Kamera mit dabei gehabt, aber ein Publikum und es darf dann auch noch voten, ob der Gladiator überleben soll oder nicht, wenn er am Boden liegt. Es geht viel dabei um Würde, die man verliert, und um Schadenfreude als eine Motivation, warum man sich's anschaut. Immer mit so einem Gefühl, ein Glück bin ich das nicht.
Genau, das ist so einer der Hauptmotive, was man ja auch immer sagt, ne? Dass man sich besser fühlt. Mhm. Das andere ist auch, dass du socialized, also dass du sagst, hey, wir gucken alle die gleiche Sendung und dadurch habe ich ein Gesprächsthema mit anderen Leuten. Also es ist fast wie Rauchen. Ja. Ich sag aber dem Trash-TV keine, oder Reality-TV, keine gute Zukunft voraus.
Oh, das freut mich. Warum nicht?
Ich habe eine Sprachnachricht dazu.
Werbung. Heute präsentieren wir euch was, womit ihr uns geinfluenzt habt.
Statt andersrum, das kommt ja öfter mal vor.
Wir kriegen von euch ja öfter mal Geschenke.
Jetzt auch bei der Tour und so, manche haben da was mitgebracht. Wir freuen uns darüber immer total. Und es war halt mal was dabei, dadurch haben wir die Marke überhaupt erst entdeckt. Koro.
Und wir haben die Marke dadurch lieben gelernt.
Auf Anhieb.
Jetzt zum Beispiel bei der Tour. Ich esse immer vor den Auftritten die Energy Balls, weil ich kann nicht richtig essen vorher.
Ja.
Und die sind perfekt. Und Matthias hat ein neues Produkt für sich lieben gelernt vor den Auftritten.
Bio Nut Butter Cups mit salziger Pistazienfüllung. Eigentlich, pass auf, das war nämlich so, das war dabei bei dieser Sendung, von der wir sprechen, wo Koro-Produkte mit drin waren. Und eigentlich eine Süßigkeit, nach der ich selber nie greifen würde. Ich habe andere Sachen, die ich vorziehe. Dann war das mal das Einzige, was für mich griffbereit da war, als ich Bock auf was Süßes hatte. Und ich habe es probiert. Nicht in der Erwartung, dass mich das umhauen würde. Hat's aber.
Und inzwischen sind wir jetzt auf so einem kleinen Koro-Trip und probieren eine ganze Menge aus.
Wir haben uns echt gefreut, als wir gehört haben, dass Koro Werbepartner jetzt von unserem Podcast sein will. Und ich habe dann erstmals wirklich auf der Homepage geguckt, was es noch eigentlich alles von denen gibt. Weil ich eben dachte, mein erster Eindruck war, die haben Energy Balls, so ein paar Proteinriegel, Müsliriegel, vielleicht noch sowas wie Studentenfutter und eben diese Nut Butter Cups. Also überschaubar, ne?
Mhm.
Ich konnte nicht fassen, wie viele Produkte da im Sortiment sind.
1200 Produkte.
Die Seite heißt halt auch Koro Drogerie. Und genauso fühlt es sich halt auch an. Also ein Riesensortiment in verschiedenen Kategorien.
Und in Österreich heißt sie koro-shop.at und in der Schweiz koro-shop.ch.
Gut.
Und natürlich haben wir auch einen Code für euch. Damit spart ihr 5% auf das gesamte Koro-Sortiment. Und zwar mit dem Code
COUPLEOFF. Zusammengeschrieben und alles groß. COUPLEOF. So, jetzt erzähle ich aber noch von der anderen Sache, die mich überrascht hat, als ich auf der Seite war. Ja?
Und zwar, dass der Code gültig ist bis zum 31.12.2024.
Gut. Und ich war noch positiv überrascht davon, dass da so viele Großpackungen in dem Sortiment sind von ganz vielen Produkten. Das ist halt super effizient, ne? Man spart Verpackungsmüll und es ist dadurch in den Preisen ziemlich fair.
Also für alle, die Koro noch nicht kennen, das lohnt sich mal, diese Marke anzuschauen. Ich finde sie super spannend.
Ja.
Den Code COUPLEOFF, worauf ihr 5% bekommt, und alle weiteren Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Das war Werbung.
Hallo Iris, also zum Thema Trash TV. Ich sitze gerade in der Quarantäne, weil ich Miss Rona zu Besuch habe und habe mehr Zeit, mir mal so alles anzugucken. Und TikTok ist ja irgendwie wie Trash TV, nur noch extremer. Und ich finde es so krass, weil die Leute, glaube ich, sich irgendwie nicht der Reichweite bewusst sind manchmal, die sie da dann haben. Und sie vergessen, wie privat sie da teilweise sind oder eben auch nicht, weil sie sich ja präsentieren und Dinge zeigen, von denen sie teilweise denken, dass das ganz toll ist, was sie da machen. Es ist auch so ungefiltert und ganz oft denkt man halt einfach nur noch so, boah. Und dann frage ich mich so, okay, warum machen wir das? Weil wir uns dann besser fühlen? Also das zuzugucken, warum gucken wir das an? Warum begeistert uns das? Fühlen wir uns dann besser? Weil es ist ja schon so, dass ich immer weiter gucke. Es ist ja so ein bisschen wie so ein Autounfall, bei dem man nicht weggucken kann. Und teilweise ist das ja auch sehr, sehr gruselig, finde ich, was da passiert. Weil man merkt, dass das auch ernst gemeint ist teilweise. Und dass dann auch so ein bisschen irgendwie plötzlich so Einblicke gibt in bestimmte Menschengruppen, wo man so denkt, boah, okay, ihr taucht so gar nicht in meiner Bubble sonst auf und euch gibt's wirklich. Und durch TikTok ist das jetzt irgendwie aber auch noch so eine Mischung aus Trash-TV und demagogischer Plattform. Man kann ja jetzt irgendwie beides mischen und gleichzeitig rutscht man von Trash-TV in so einen Kult und Leute werden mobilisiert und es ist schon auch alles eine gruselige Entwicklung.
Ich merke das in Gesprächen mit dir auch immer, was ich für ein Glück habe mit meinem TikTok-Algorithmus aktuell. Meine For You-Page ist echt schön. Ich habe sehr viel englischsprachige Comedy, die auch noch gut ist. Und deswegen kann ich das nicht ganz fühlen mit diesem Reality-Charakter auf TikTok gerade.
Ja, das ist halt bei mir ganz anders.
Stimmt.
Aber ich recherchiere ja immer auch.
Genau, und dann denkt sich der Algorithmus bei dir, okay, die will sich's richtig dreckig geben.
Ja, genau.
Kriegt sie.
Ja, und dann kriege ich halt nur so einen Scheiß angezeigt aktuell. Und ich glaube, es ist einfach auch mehr Trash-TV, sage ich jetzt schon, auf TikTok zu sehen, weil die Leute gemerkt haben, hey, cool, wenn ich irgendwas besonders Krasses zeige, dann kriege ich ja voll die Views und voll die Klicks.
Ja.
Weil wir da alle hinschauen. Und ich glaube, dass sich der Markt dahin bewegen wird. Weil Trash-TV ist ja groß geworden, weil man wusste, hey, man kann das mega billig produzieren. Mhm. Ich kriege irgendwoher mega billig die Leute. Und dann habe ich eine riesige Quote und verdiene voll das Geld damit.
Ja.
Und deswegen ist das so ein beliebter Markt geworden. Und für die Fernsehsender war das super wichtig. Und ist es immer noch super wichtig, dass man erfolgreiche Trash-TV-Formate hat oder Reality-Shows.
Ja.
Ne? Aber jetzt kommt TikTok und jetzt kommt YouTube und alle kommen und zeigen halt noch authentischer, zu was sie eigentlich alles bereit sind.
Ja.
Und das wird den Fernsehmarkt verändern. Da bin ich mir zu 100% sicher. Und was ich auch krass finde, alle Formate, die wir so aus dem Fernsehen kennen, die sich in Deutschland etabliert haben, finden sich plötzlich in den Plattformen wieder. Also zum Beispiel auch jetzt bei mir mit TikTok. Das war für mich am Anfang so ein Paradies, weil alles war so kreativ und toll und ich war nur in dieser einen Nische. Und jetzt, wo ich im Mainstream-TikTok drin bin, ist es halt voll mit Trash.
Ja, da ich das bei mir auf TikTok nicht so habe, habe ich mir noch Gedanken darüber gemacht, was es noch für eine Tradition hat. Also es steht ja jetzt noch einiges an Geschichte zwischen den Gladiatorenkämpfen und dann Filmströmungen wie Cinema Verité oder dann halt erst Abwandlungen von Dokumentarfernsehen. Da war noch eine ganze Phase dazwischen und zwar die Freakshows.
Oh mein Gott, da gibt's ja, ich sammle ja alte Zeitungen. Mhm. Auf 1910, 1920 und so. Da gibt's ganz oft diese Anzeigen von Bart Damen.
Ja, das war noch was ganz Harmloses. Also, abgesehen von einem Typen, der hat eine Frau mit Bart, die hat er dann aber auch, die war noch mehr behaart als nur im Gesicht, Affenfrau, die hat er nicht nur immer auftreten lassen, sondern als sie gestorben ist, hat er sie noch ausgestopft und weiter hingestellt, damit man sie angucken kann.
Krass.
Und das sind wirklich die etwas harmloseren Geschichten. Das ging richtig übel zu damals bei diesen Freakshows. Und es hat auf dasselbe Kalkül gesetzt, dass Leute es sehen wollen, weil es so extrem ist. Also Freak, das heißt auch Laune. Es ging also Freaks of Nature, Launen der Natur. Darum ging es, um Menschen, die außergewöhnlich, aber halt nicht gerade beneidenswert außergewöhnlich sind. Und da sehe ich die große Parallele zu Reality-TV. Man sieht Menschen, die sehr außergewöhnlich sind, aber nicht so, dass wir zu ihnen aufschauen und uns wünschen, so zu sein wie sie, sondern dass wir uns denken, Wahnsinn, wie, also jetzt sehr fies gesprochen und nicht meine Worte, aber ein Impuls, den, glaube ich, viele über Jahrzehnte hatten, wenn sie Trash geguckt haben. Boah, sind die assi.
Es ist ja auch ein Handwerk. Ein Ex-Kollege von mir, der hat auch Trash-TV geschrieben und hat mir das mal erklärt, wie dieses Handwerk funktioniert. Und es geht immer darum, dass die Protagonistenfamilie, der musste immer Familien, also so Familiengeschichten schreiben, dass sie komplett abstürzt. Also dass zum Beispiel dann die Mutter oder der Vater ein massives Problem hat und dass das dann immer weiter von Minute zu Minute tiefer in den Abgrund geht und dann die Person eigentlich am Ende auch gar nicht mehr wirklich rauskommt. So, dass der Zuschauer immer noch die moralische Überlegenheit hat und sich dann auch besser fühlt.
Ja, deswegen ist zum Beispiel dieses Phänomen der Freakshow in Deutschland früher zu Ende gegangen als zum Beispiel in England oder in den USA. In den USA ging es noch richtig lange bis ins 20. Jahrhundert. In Deutschland ging es zu Ende, weil mit Ende des Ersten Weltkrieges oder je länger der lief, desto mehr Menschen ohne Gliedmaßen und so kamen zurück. Und dann war das ein Anblick, den man nicht auch noch als Sensation sehen wollte. Irgendwelche Freaks of Nature eben, ne?
Mhm.
Und dann könnte man jetzt erstmal sagen, ha, das war vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung. Es wurde dann im Zweiten Weltkrieg und im Dritten Reich wurde das sogar verboten, weil es nicht als etwas, ne, dann hieß es unlebenswertes Leben. Die einzigen Attraktionen, die noch gezeigt wurden, waren Großwuchs und Kleinwuchs. Da haben sie halt gesagt, ja, okay, das sind Zwerge und Riesen, das passt irgendwie in der germanische Mythologie. Aber alles andere, das soll vernichtet werden, war da die Ideologie. Warum ich das da so erzähle gerade, ich finde, das ist eine Tradition, die sehr viel damit zu tun hat, wenn wir heute Trash gucken, bei dem Leute schlecht dargestellt werden, bei denen wir sofort merken, Mensch, sind die überhaupt, sind wir wieder bei dieser Frage mit Authentizität und Selbstreflexion, sind sie in der Lage zu erkennen, was da gerade mit ihnen gemacht wird und wozu sie sich hergeben? Da sind wir empfindlich.
Total. Also es gibt so einen Bereich vom Trash-TV, den ich wirklich kritisch finde. Mhm. Und das ist, wenn es um die Familien geht, wenn Kinder dabei sind.
Ja.
Das wissen wahrscheinlich einige nicht, die sich das anschauen. Aber vielleicht habt ihr euch auch schon mal gefragt, warum dürfen die das eigentlich filmen? Weil es ist ja offensichtlich, dass wenn ein Kind so gefilmt wird in prekären Verhältnissen und dass dann alles total schwierig und schlimm ist und so, dass es ja dann auch danach in der Schule gemobbt wird und alles.
Ja.
Und ich habe mir ganz früh diese Frage gestellt und habe mir gedacht, wie kann das sein? Weil wir aus der Werbung kennen das halt extrem anders. Da ist ja Kinderschutz ein Riesenthema. Also ihr müsst euch das so vorstellen, wenn wir mal einen Spot mit einem Kind machen, da muss alles krass abgeklärt sein. Du hast schon wochenlang im Vorfeld, monatelang im Vorfeld, musst du das genauestens planen. Die Eltern müssen involviert sein. Du musst den Drehplan abstimmen. Du musst Zeiten einhalten und so weiter und so fort.
Ich muss gerade an das Froop-Joghurt-Kind denken, das dann so rumkreischt. Wochenlang ist die Produktion mit diesem Kind zugange und hinterfragt immer mehr, wollen wir das wirklich?
Fruchtalarm!
Also für mich ist es ein Horror, was mit Kindern machen zu müssen, ja. Aber nur aufgrund Datenschutz, rechtlich, Buyouts, Eltern. Das ist wirklich, es ist ein Thema und das ist schwierig. Ich finde es aber gut.
Ja.
Ich finde es saugut, dass das so geregelt ist. Und dann habe ich mich gefragt, kann doch nicht sein, warum ist das denn nicht beim Trash-TV so?
Ja, weil sie eben diesen Deckmantel drüber werfen, wir begleiten ja nur die Realität.
Das ist irre. Sobald ein Regisseur oder ein Drehbuch involviert ist, dann wird's kompliziert, mit Kindern zu drehen, dann ist rechtlich alles total geschützt und abgesichert. Aber die ganzen Reality-Shows sagen, nee, wir begleiten Kinder ja nur im Alltag und sie tun ja das, was sie eh tun. Und dadurch ist da keine Rechtsgrundlage. Wir haben hier eine Lücke in Deutschland.
Das bedeutet übrigens konkret bei den Aufnahmen, dass es dann keine Regie, sondern nur eine Aufnahmeleitung gibt, die koordiniert, wann was wo gedreht wird. Das ist rein technische Regie, gilt also nicht als Kunst, die mit den Kindern gemacht wird, wo man wieder rechtliche Probleme bekäme. Und tatsächliche Regie findet dann im Schnitt statt. Und im Erzählen, dass eine Off-Stimme dann was da drüber erzählt und auf die Weise wird etwas da hingedreht und inszeniert, was so nicht stattgefunden hat beim echten Begleiten.
Und die retten sich ja immer damit, indem sie sagen, da sind ja nur so ein paar Ideen mit drin. Also wie man jetzt so das Bild richtig zeigt, damit es jeder versteht.
Genau, ich habe nur einen Impuls gegeben.
Und in Wirklichkeit ist das aber Regie, was da passiert. Also zum Beispiel gibt es doch da diese eine Szene von der einen, die dann auf die Sonnenbank geht und sie hat eine Packung Eier dabei und dann macht sie die Eier auf die Sonnenbank, um sich ein Ei zu braten.
Ja, das macht man auch so, glaube ich. Das ist normal.
Da kannst du mir erzählen, was du willst. Das ist eine Idee von der Produktion gewesen. Ja. Um da irgendwas zu zeigen.
Sie betreibt dieses Solarium und dann kommt ein Kunde und will eine Bank buchen und sie gibt ihm ausgerechnet diese Bank, wo sie ihre Eier draufgeschmissen hat. Und was kommt? Was ist das denn hier?
Ja, genau, so richtig schlecht gespielt einfach nur. Oder jetzt bei Sommerhaus der Stars, da hat das ein Freund von mir geteilt auf Instagram und da ging es, ich weiß nicht mehr, was es genau war. Es ging darum, dass ein Typ aufs Klo gehen musste und dann hat er seine Freundin gebeten, dass die mit aufs Klo geht, weil er kann nur auf die Toilette gehen, wenn sie zuschaut.
Mhm.
Die waren jetzt erwachsen, das waren keine Kinder mehr, also die wissen, worauf sie sich da einlassen, aber da erkennt man den Marc dahinter. Der hat die Prinzipien von TikTok verstanden. Der wusste ganz genau, der muss jetzt so eine Hook bieten, dass er sagt, okay, ich kann nur aufs Klo gehen, wenn meine Freundin zuschaut. Und dann machen die das, weil sie wissen, ganz Deutschland wird am nächsten Tag darüber sprechen, dass er nur aufs Klo gehen kann, wenn die Freundin zuschaut.
Das ist die moderne Version von Freakshow dann. Wir gucken uns was an, was so kurios ist, dass man kaum wegschauen kann.
Und ich kann dadurch kein Reality-TV mehr sehen, weil es so gestaged ist, weil du so überall das siehst, wie es nur noch inszeniert wird, dass ich mir dann lieber Liz Truss angucke, weil, ey, das ist halt noch echt, ja.
Aber ich empfinde wenig Unterschied bei ihr.
Ja, es ist verrückt, es ist, ja, aber wie gesagt. Und
übrigens auch, das muss ich noch einschieben, mit Blick auf ihre Authentizität.
Das stimmt.
Das ist ja alles total verschoben. Körpersprache, Mimik, diese seltsamen Gedankenpausen und so. Es ist wie schlecht gespielte Reality.
Ja. Und wie gesagt, wenn wir nochmal zurück auf die Kinder kommen, ich finde, das geht nicht. Ich finde, wir müssen da was in Deutschland machen. Also die müssen geschützt werden und man darf sich dann da auch nicht mehr retten wir begleiten die da einfach nur im Alltag. Weil ich finde das komisch, weil wir auch als Creator, wir haben so viele Auflagen. Wir müssen bei so vielen Sachen drauf achten, was wir machen. Welches Material benutzt man? Man darf nicht einfach Menschen auf der Straße draußen filmen. Deutschland ist das strengste Land in Sachen Datenschutz.
Ja.
Man darf hier nicht einfach mit dem Handy raus und einfach random Leute filmen. Wenn ich das machen würde, ich würde saftige Strafen bezahlen. Genauso ist es in der Werbung. Wir mussten auf so viele Sachen achten, weil du sehr schnell verklagt werden kannst. Im Film genauso.
Ich habe mich gerade gefragt, ob Nordkorea noch ein bisschen strenger ist als wir, wenn man da ohne Absprache irgendwas filmt.
Ich glaube schon.
Da bist aber, du froh, wenn du eine Strafe zahlen musst. Das ist dann wahrscheinlich milde.
Bleiben wir jetzt mal bei Deutschland, ja? Warum ist es nicht bei Trash TV geregelt? Mich macht das fertig, weil ich glaube, es liegt daran, dass auch das Rechtssystem weiß, Mensch, das sind doch nur verlorene Kinder. Das sind doch alles Kinder aus prekären Verhältnissen. Und ich kann über das Thema anders reden, weil ich in prekären Verhältnissen aufgewachsen bin. Ich kenne das. Ich bin mit solchen Kindern aufgewachsen. Das, worüber man im Trash TV lacht, das war mein Umfeld. Das waren meine Freunde. Teilweise war ich das selber. Ja. Die können das nicht selber reflektieren. Die können nicht wissen, was dann später mit denen passiert.
Meinst du jetzt gerade eigentlich nur die Kinder? Oder sprichst du auch von...
Ich glaube auch die Eltern, aber da finde ich es immer schwierig, auch öffentlich jetzt im Podcast zu sagen, zu was ist ein Mensch fähig, zu was ist er nicht.
Und diese Richtung habe ich ja vorhin schon angerissen.
Ja.
Mit diesem Bezug zur Freakshow auch. Ich glaube, es ist nicht schlecht, wenn wir hier einmal ganz kurz klarstellen, man muss da vorsichtig drüber sprechen, weil ich ja auch nicht sagen will, Menschen einer gewissen Klasse sind nicht reif genug, Verantwortung für ihre eigenen Entscheidungen zu tragen. Das meine ich nicht, das will ich damit nicht sagen. Aber weil du so über Kinder gerade sprichst, es ist absolut fair und richtig und basiert auch auf psychologischen, entwicklungspsychologischen Erkenntnissen, dass es selbstverständlich möglich ist, dass Menschen in einem Entwicklungsstadium stehen bleiben, weil sie krass traumatisiert sind. Und die Wahrscheinlichkeit dafür ist natürlich in Klassen, die es generell schon schwieriger haben, die mittelloser sind, die sozial vernachlässigt sind und so, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass dass du so stehen bleibst. Und das ist ja nicht abwertend, sondern im Gegenteil. Das ist doch im Sinne der Menschen, sich bewusst zu machen, dass man vielleicht nicht einfach nur so eine klare Grenze ziehen kann, so mit 18 bist du volljährig und ab jetzt bist du selber dafür verantwortlich, wenn du dich für irgendein Trash-TV so missbrauchen lässt. Ich bin komplett bei dir mit diesem Wunsch nach einem Schutz für Kinder. Und in meiner Wunschvorstellung, in einer total utopischen, würde das noch unabhängig vom Alter darüber hinaus möglich sein, dass man da schützt.
Meinst du, man hätte dich auch schützen sollen?
Mich?
Mhm.
Wovor? Vor dir? Ja, auf jeden Fall.
Weißt du noch, bevor wir uns kennengelernt haben...
Ja.
Persönlich kennengelernt haben, habe ich im Internet so ein bisschen recherchiert, Matthias, bei welchen...
Ach, du Scheiße.
bei welchen Formaten du so mitgemacht hast, ne? Mhm,
da war ein Reality-Format dabei, mal. Mhm.
Du hast Trash-TV gemacht.
Ich überlege gerade, ob jetzt hier unsere Definition von Trash sogar zutrifft. Wahrscheinlich nicht so ganz.
Es war eine Art versteckte Kamera.
Es war versteckte Kamera und es war, also ihr müsst euch das so vorstellen, das Format hieß Meine Freundin, ihre Familie und ich. Aber das war sehr stark inszeniert. Es gab auch Regie und ich habe jetzt nicht eine reale Person gespielt, sondern ich war als Schauspieler da drin und ein paar andere auch. Und zwar haben wir die Familie gespielt. Und das Publikum war eingeweiht. Wir waren einfach eine sehr weirde Familie. Jeder Einzelne und jeder Einzelne hatte irgendwie voll den Knacks. So wie bei mein neuer Freund Christian Ulmen. Ne?
Mhm.
Wir als Publikum wissen, okay, da hinter dieser Maske steckt Christian Ulmen und der spielt jemanden, der extrem anstrengend und weird ist. Und dann muss aber halt die Freundin ihn überall hin mitnehmen und den Leuten, die nicht eingeweiht sind, vorstellen. Das war das Prinzip von meiner Freundin, ihrer Familie und ich. Eine aus unserer Familie, die Schwester, die hat halt ihren neuen Freund mitgebracht und das war einer, der von nichts wusste.
Wusste der auch wirklich von nichts?
Ja, das ist nämlich genau der Punkt. Sat.1 hat damals, glaube ich, nur eine Staffel produziert. Und das war, wie immer, ein Abklatsch von irgendeinem anderen Format. Und die Gags und die Seltsamkeiten der Familienmitglieder, das war auch teilweise 1:1 kopiert. Ich habe zum Beispiel mal einen Bruder gespielt, der so ein Star-Wars-Fan ist, dass er unbedingt mit dem Freund Star-Wars-Szenen nachspielen will. Nimmt ihn mit in sein Kinderzimmer. Ich war Mitte 20 und hatte ein Kinderzimmer und das war voll mit Star-Wars und musste ich mit dem halt alles nachinszenieren. Ne? Iris, wir haben mehrere Folgen gedreht. Bei manchen bin ich mir sicher, der Freund war wirklich ahnungslos. Aber ich weiß noch ganz genau, dass es eine Folge gab, wo ich schon währenddessen die ganze Zeit, ich habe den beobachtet am Tisch, wenn gebetet wurde, ja, und mit geschlossenen Augen, und dann habe ich zu ihm rübergeschielt und habe ich gesehen, na, okay, der macht auch die Augen auf und der guckt auch hier rum und der beurteilt innerlich, ob wir gut spielen. Der wusste, dass wir spielen. Ich könnte meine Hand dafür ins Feuer legen.
Also die Regie hat euch nicht gesagt, ihr wisst alle Bescheid und tut mal so?
Ich habe die Regie darauf angesprochen. Ich bin hingegangen und habe gesagt, sag mal, aber der ist eingeweiht, ne? Nein. Ich habe ihn gefragt, als es vorbei war, als es am Schluss aufgelöst wurde und er eine Reise gewonnen hat. Habe ich gesagt, du warst aber ein Eingeweihter, ne? Und er so, nee, wirklich nicht. Ich glaube ihm das bis heute nicht. Und ich bilde mir ein, ihn danach im Fernsehen in irgendeiner Soap gesehen zu haben. Die haben einfach auch, die haben niemanden gefunden, mit dem man das noch durchziehen konnte. Und dann haben sie einen Schauspieler gebucht und bei ihm im Vertrag stand wahrscheinlich, dass er nicht zugeben darf, schon gar nicht uns gegenüber, dass er auch ein Schauspieler ist.
Und hat er dann die Reise wirklich gewonnen?
Ja, das weiß ich natürlich auch nicht. Keine Ahnung. Wir waren ja nur so lange mit am Set, bis ihnen ihr Gutschein überreicht wurde und hey, wie tapfer, dass du das alles ausgehalten hast und so. Ja.
Und wie war die Dreherfahrung? War das so ein dreckiges Set und waren das so schlimme Leute oder war alles normal?
War eigentlich alles normal, war halt in München. Und da haben sie immer irgendwelche Wohnungen oder Häuser in München oder im Umland dafür gebucht, wo dann die Familie drin wohnt und das alles ausgestattet mit versteckten Kameras. Leute, wenn ihr mal denkt, ihr seid vielleicht in irgendeinem Format, wo eine versteckte Kamera ist, haltet Ausschau nach komischen Objekten, die verspiegelt sind. Das ist nicht immer hinter einer Spiegelschranktür oder so, sondern dann wird einfach so ein Kasten aus Spiegelmaterial hingestellt. Und da drin verstecken die dann immer die Kameras. So sieht es aus. Ja, so wurde das eingerichtet und keine Ahnung, ich war zum Beispiel mal ein Bruder, der null Erfahrungen mit Flirt hatte und dann den neuen Freund auf Seite gezogen hat und gesagt hat, kann ich solche Flirtsprüche machen und wie benutzen?
Das habe ich gar nicht gesehen. Ich kenne nur die Folge, wo du irgendwie so ein weirder Zauberer am
Tisch
bist.
Ja, Bauchredner.
Ja, genau.
Ich habe eine Bauchrednerpuppe gehabt. Ich habe mir dafür dann so blaue Kontaktlinsen reingemacht, weil die Puppe blaue Augen hatte. Und ich wollte wirklich, dass die ein Mini-Me ist. Dass die genauso aussieht wie ich. Für mich war das eine schauspielerische Herausforderung. Ich habe versucht, das so zu gestalten. Die Puppe sollte auch noch rappen. Ne? Also den Freund die ganze Zeit richtig fies fertig machen.
Und hattest du da Freiheit? Durftest du selber gucken, wie du es machst?
Ja. Also die Redaktion und die Regie, die fanden das gut ab dem Casting, was ich da improvisiert habe und wie ich diese Figuren gespielt habe. Ja, ich kann nerdig und komisch und weird. Das kann ich. Und dann haben sie mir viel freien Lauf gelassen und das gemocht und bestärkt und gesagt, ja, mach dein Ding.
Also ist es nicht so, dass dann Satz für Satz?
Nee, null. Nee.
Sondern man improvisiert ganz frei und das wird dann aufgenommen.
Ja. Also es wird mir wirklich nur mein Quirk, meine komische Ader, die wurde mir so vorgegeben. Gleich in der ersten, das mochte ich tatsächlich, das ist schon ziemlich gut, dass ich beim Essen, ich bin Künstler, ja, der Künstler in der Familie. Und dann enthülle ich mein Bild. Und das Bild ist einfach mal ein Adam und Eva Nacktbild von meinen eigenen Eltern. Das hat irgendwer, gar nicht schlecht, super erkennbar, halt gemalt. Und dann habe ich das halt am Esstisch als mein neuestes Werk enthüllt. Und halt auch mit so einem Countdown, ne? Ich habe gesagt, wir machen einen Countdown, ich will euch überraschen.
Und das war so dann
deine... Und dann war der Countdown von 20 rückwärts. Das ist einfach viel zu lang. Und ja, dann war ich sehr stolz darauf. Und meine Eltern, Spieleltern eben, die haben das, finde ich, auch ganz gut gemacht, sehr seriös darüber gesprochen. Gerade der Vater meinte, ja, Mensch, ich bin da aber echt gut getroffen. Auch die Länge.
Aber ich finde sowas... Ich finde sowas dann gar nicht so verkehrt.
Ja.
Also das ist so eine Art von Trash-TV, die finde ich irgendwie ganz okay.
Das ist schon sehr unterschiedlich. In der Folge war es cool. Es gab eine Folge, da habe ich währenddessen gedacht, nee, das ist nicht mehr cool. Man muss auch wissen, das ist natürlich nicht 2022 gewesen, das ist jetzt auch über 10 Jahre her. Aber da haben sie mal an den Esstisch, ist halt immer ein geeignetes Setting, wo man was wieder machen kann, was überfordert. Da kam dann plötzlich der Onkel zu Besuch und er kam halt nackt. Er war halt ein Nudist. Und er kam da rein und dann ist wirklich der Freund halt aufgestanden und hat gesagt, ich kann das nicht. Ich kann hier nicht bleiben. Und das ist schon, also das würde ich heute auf keinen Fall nochmal mitmachen, sowas.
Aber was ist jetzt daran nicht cool?
Also, du findest es echt... Moment, Iris. Okay, jetzt müssen wir reden. Wo verlaufen deine Grenzen? Du findest es in Ordnung, versteckt zu filmen, wie jemand darauf reagiert, dass beim Essen plötzlich eine nackte Person auftaucht?
Ey, wir sind in Berlin. Also ich bitte dich, ich wollte hier...
Das war in München.
Aber guck doch mal, ich würde hier total gerne mal ins Spa gehen. Ja, in Berlin.
Ja, da gehst du aber dann freiwillig hin.
Ja, ich weiß, ich gehe dann freiwillig. Ja, okay, das ist vielleicht das kleine, aber feine, dieser kleine, feine Unterschied. Aber ich wollte mal ins Bali. Mhm. Ich gehe da nicht hin. Man muss da nackt sein. Mhm. Ciao, mach ich nicht. Das finde ich nicht in Ordnung. Aber ich habe mich daran gewöhnt, dass das hier irgendwie so ein Gesetz ist, dass man hier irgendwie... Auch das Kollegen ständig wollen, dass man irgendwo nackt hingeht. Ich weiß nicht, was das hier ist in Berlin, aber Berlin hat irgendwie so ein Thema mit nackt.
Wir haben doch hier mal, als wir in Berlin einfach nur spazieren waren, kam plötzlich ein nackter Mann uns entgegen und hat seinen Autoschlüssel gesucht und auch gefunden. Mhm. Das war zwar okay für uns, das zu sehen, aber... Überleg dir das Setting. Du warst nicht alleine am Tisch der Familie deines neuen Partners und warst sowieso ein bisschen überfordert von der Situation. Weirder Bruder, der mit Bauchrednerpuppen dir die ganze Zeit Battle-Rap-Texte an den Kopf knallt, die auf deine Kosten gehen.
Also ja, ich weiß schon, da muss man sensibel sein und so, ne? Aber jetzt ich persönlich, ne, ich finde es überhaupt nicht schlimm.
Okay, nächste Podcast-Folge nehme ich nackt auf. Ey, übrigens... Falls ihr diese Folgen finden wollt, ne, wenn ihr gerade danach schon sucht, ich hoffe, dass ich recht habe damit, was ich jetzt sage, es gibt sie nicht mehr. Das ist ja so lange her, es gibt keine Mediathek.
Ach, Matthias, umgekehrte Psychologie, jetzt werden erst recht die Leute so. Wenn ihr den Link findet, bitte schicken. Ja, ich habe nur eine Folge gesehen. Ich kenne nur die mit dem nackten Onkel.
Ja, von den anderen muss ich dir dann noch erzählen. Also das zu spielen hat mir damals wirklich viel Spaß gemacht. Sowas in die Richtung würde ich aus dem Grund sogar nochmal mitmachen, weil es lustig war. Aber weil du vorhin gefragt hast mit diesen Sätzen, ob da welche vorgegeben waren, ne, fällt mir jetzt erst wieder ein. Die haben hinterher eine Entscheidung getroffen, die ich nach wie vor falsch finde. Nämlich, dass wir die Familie gespielt haben, das selber nochmal kommentieren müssen.
Weißt du, vor dem Greenscreen. Stimmt. Wurdest du dann immer so reingeschnitten?
Ja, genau. Ich saß vor einem Greenscreen. Ich hatte auch noch eine komplett andere Frisur. Dann haben sie mir so eine Cappy aufgesetzt, die ich privat nie tragen würde. Und ich sollte, da standen die Texte dann immer vorgegeben. Ja, als er das gesagt hat, da ging mir echt die Hupe oder irgendwie sowas. Ne?
Also oh, das wäre mein schlecht. Traum. Das wäre mein Traum. Wie gern wäre ich in solchen Formaten, Matthias, wo ich auch dann so reingeschnitten werde und dann sage ich irgendeinen Schwachsinn dazu.
Es hat wirklich auch die Qualität des Spiels gemindert. Wenn man das Ergebnis sich dann angeschaut hat, hatte man nämlich den Eindruck, ach, so gut sind die Leute alle gar nicht. Weil wenn sie da sitzen und dann sagen, puh, ja, in dem Moment, da dachte ich aber jetzt, hoho, das ist nicht gut. Ich habe mir alle Mühe gegeben, trotzdem, so wie bei TikToks oder so, halt authentisch, da sind wir wieder. Mhm. Normal und authentisch zu reden und deshalb dann auch oft nicht die Sätze zu sagen, die vorgeschrieben waren, sondern irgendwie eine eigene Variante davon. Aber das ist zum Beispiel das, was mich auch aggressiv macht, wenn wir darüber reden, Reality-TV zu gucken. Wenn ich merke, dass es einfach schlecht geschrieben und jetzt muss das auch noch schlecht gespielt werden. Was für eine Zeit- und Geldverschwendung.
Hast du nicht gesagt, dass du hier jetzt nicht negativ über Reality-TV sprechen möchtest in der Folge?
Ich habe sogar darum gebeten, dass ich dafür haftbar sein will. Ja, also soll ich das nochmal...
Aber was heißt das jetzt eigentlich? Kriege ich jetzt einen Fuffi oder...
Da merkt man, wie gierig du bist.
Was?
Ja, du willst mehr Geld, als so ein Reality-Darsteller am Tag bekommt.
Oh, das stimmt. Ich habe auch mal so eine Art Reality-TV gemacht, habe ich das erzählt?
Nee, echt?
Naja, nicht ganz. Ich habe im Öffentlich-Rechtlichen, wird auch manchmal, einmal pro Jahr läuft das irgendwo auf Aktuell Wissen oder Dinner irgendwie sowas. Ne?
Ah ja, okay.
Dass ich zeige, dass man halt Kartoffeln nicht essen darf. Oder
man
also
darf Kartoffeln nicht essen?
Also rohe Kartoffeln.
Ach so.
Also du siehst dann halt, wie ich Kartoffeln schneide und dann führe ich mir die rohe Kartoffel zum Mund zu und dann kommt da halt so ein X und sagt halt nein.
So nicht.
Das so nicht, genau. Und dann zeigt er, dass ich das erstmal kochen soll und so mit ganz vielen Sachen. Das geht dann noch mit Bohnen, mit, ich glaube, Muscheln oder irgendwie sowas.
Also ein Lehrvideo sozusagen.
Ja, genau. Und das lief bis heute. Es hat irgendwie... Also ich glaube, letztes Jahr hat das noch irgendjemand gesehen, da lief es auf dem HR oder so, ne?
Ja, das sind diese Sender. Ich habe auch noch so ein Format auf dem BR laufen. Ja, ja.
Ein Lehrvideo. Da hat ein Freund von mir geschrieben, hat gemeint, sag mal, habe ich dich hier gerade gesehen? Und hat mir so einen Screenshot geschickt, wie ich hier gerade so eine Kartoffel zu meinem Mund führe. Und ich habe damals für den Drehtag 25 Euro bekommen. Und es war ein Drehtag, ich glaube, von 10 Stunden.
Ach du Scheiße, ey.
Ja.
Und findet man das irgendwo?
Nee.
Nee?
Mm-mm.
Ich glaube, ich mache mich mal auf die Suche. Aber ich habe keine Anhaltspunkte. Du wirst ja nicht mit deinem Namen da irgendwo erwähnt sein.
Mm-mm. Mich findet man nicht mehr.
Weißt du noch den Namen?
Nee, gar nicht.
Nee? Ganz sicher? Lügst du gerade nicht?
Nee, wirklich. Ich weiß es wirklich
nicht
mehr. Du
rückst immer weiter ab vom Mikro, weil deine Nase immer länger wird. Man weiß noch genau, wer es heißt.
Nein, ich weiß es wirklich nicht mehr.
Na gut.
Aber ich bin für jeden Schabernack zu haben. Ich finde
25 Euro.
Ich finde das mega witzig. Ich finde es bis heute sehr lustig, dass ich mal... Ich würde auch voll gern bei GZSZ mitspielen.
Das ist aber nicht Reality, ne? Das weißt
ja,
du.
Ja, das ist kein Reality-TV.
Fühlt sich oft so an. Ist ähnlich authentisch gespielt.
Würdest du beim Dschungelcamp mitmachen oder so?
Nee. Ach, das habe ich mir doch auch notiert für die Folge heute, dass wir mal in so einem kleinen Freundeskreis waren, wo eine permanent gesagt hat, boah Matthias, du wärst gut im Dschungelcamp. Du würdest doch da alle manipulieren und so. Und auch dich hat sie immer wieder, meinte sie so, du wärst doch voll gut aufgehoben in irgendwelchen Trash-Formaten. Die hat das immer gesagt und wir wissen doch alle, dass das nicht funktioniert, dass du mit irgendeiner Strategie ans Werk gehst und versuchst zu manipulieren oder du beherrschst im Trash nicht deine eigene Geschichte. Selbst wenn du denkst, solche Sachen hört man doch immer wieder. Man denkt, man gibt da gerade eine krass gute Figur ab, kommt super schlau rüber und so weiter. Ne, im Schnitt demontieren die komplett. Ich weiß es doch von meinen PR-Berater-Videos, wie leicht das ist, Sachen so zusammenzuschneiden, dass Leute rüberkommen, als hätten sie was gesagt, was sie niemals sagen würden.
Das Schlimme ist aber, Matthias, dass es inzwischen nicht mehr nur noch so zusammengeschnitten ist, sondern dass die bewusst Sachen sagen, die sie eigentlich niemals sagen würden, weil sie wissen, damit bauen sie ihre Karriere auf, damit machen sie Kohle.
Ja.
Das ist so krass, wenn man jetzt sich zum Beispiel in der Werbung manchmal überlegt hat, okay, welchen Promi nehmen wir für unsere neue Kampagne? Dann kommst du nicht weit. Du denkst zuallererst an Joko und Klaas.
Mhm.
Das sind die ersten, die dir in den Kopf kommen. Und dann hast du vielleicht noch so die Auswahl von 10 Promis, die nicht im Trash-TV sind.
Mhm.
Und danach hast du nur Auswahl von Trash. Und das ist voll krass. Also Deutschland hat nur noch Trash-Nachwuchs.
Ich stelle mir gerade vor, wofür Precht und Wälzer Werbung machen wird. Oder die beiden im Dschungel.
Oh mein Gott, ja, das würde ich mir angucken. Oh das würde ich mir wirklich angucken.
Ich glaube ich nicht.
Das ist meine Form von Trash-TV inzwischen. Jetzt mal ohne Mist, Precht und Wälzer, ich gucke mir das gerne an.
Du hast recht. Es ist ja genau, man muss sie doch dafür gar nicht ans Lagerfeuer im Dschungel setzen. Sie kriegen doch exakt dieses Niveau bei Lanz hin.
Ja,
braucht man doch gar nicht.
So.
Man spart Reisekosten nach Australien.
Glaubst du, so Leute wie Precht und Wälzer gucken selbst Trash-TV?
Uff, das ist schon noch sehr zentral bei dem Thema, ne? Dass viele sagen... Das gucken ja auch Leute, die sich selber für sehr gebildet halten. Ne?
Ich habe dazu noch eine Sprachnachricht.
Ja.
Also ich finde das toll, dass ihr über Trash-TV eine Folge machen wollt. Und ich bin immer wieder schockiert, dass gerade hochgebildete Personen oft mit so einer wirklichen Akribie an diesen Sendungen dranhängen und sich darüber informieren und sie schauen, dass ich manchmal nicht so ganz nachvollziehen kann, woher die Zeit dafür nehmen.
Also es gibt tatsächlich Studien, die belegen, dass Trash-TV wirklich dumm macht. Ach. Also, dass die graue Hirnmasse, wenn du viel Trash-TV konsumierst, wahrscheinlich auch die Qualität ist abhängig davon.
Ja, muss es ja sein.
Dass du mit der Zeit immer dümmer wirst. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Studien, die sagen, dass du eine psychische Hygiene hast, wenn du dir ab und zu mal so seichte Sachen anguckst, so Trash-TV anguckst.
Ich merke, wenn ich diese beiden Statements höre, wie sehr ich dazu neige, immer direkt Gegenbeispiele zu finden. Bei beidem denke ich sofort so, hä, nee, kann doch gar nicht sein.
Ich weiß, ich bin mit dir zusammen. Ich kenne das. Dich kann man immer super mit umgekehrter Psychologie austricksen.
Nein, kann man nicht, kann man nicht.
Ja, aber ich erlebe das auch. Voll viele, die ich kenne, die sehr schlau sind, die gucken gern Trash-TV.
So, aber warum, fragt er. Und auch ich frage das.
Ja, weil es kaum Alternativen gibt. Ich meine, guck dir das doch mal an. Aus was besteht das Fernsehen?
Iris.
Es ist doch so. Es gibt Joko und Klaas und ja, Trash.
Okay.
Mehr hast du nicht.
Aber es gibt Streaming mittlerweile und das haben doch eigentlich
ja,
alle.
Ja, aber du redest doch nicht beim Stream. Das ist doch dafür, du brauchst doch auch Fernsehformate, die du dir nicht anguckst, damit du mit anderen Leuten darüber sprechen kannst. Du brauchst doch irgendwas, was nebenher läuft, weil du den ganzen Tag irgendwie konzentriert an irgendwas anderem gearbeitet hast. Du kannst dir doch dann nicht noch abends, also wir machen das zwar, aber die meisten können sich dann nicht noch eine Serie abends angucken. Und ich muss auch sagen, in meinen Hardcore-Agenturzeiten konnte ich das auch nicht.
Okay, sagen wir mal, das trifft auf einen Teil dieser Leute zu. Aber ich glaube, das ist noch keine vollständige Antwort auf die Frage.
Ich glaube wirklich, dass es damit zusammenhängt, dass man doch gerne sich auch leichte Unterhaltung anschaut. Es gibt doch kaum gute, leichte Unterhaltung in Deutschland. Was haben wir denn für Formate?
Nein, aber ich würde jetzt mal weg von der Alternativlosigkeit, sondern mehr hin zu der Frage, warum, weil das ist ja, es geht ja auch global, in allen Ländern. Also hast du nicht schon auch Leute reden hören über Trash-TV, die von sich selber sagen würden, ja, ich bin sehr klug, ich bin sehr intellektuell. Und die über Trash-TV eben nicht sagen, und da kann ich abschalten, sondern auch da versuchen, sich intellektuell zu produzieren. Und zu sagen, das ist, ganz oft höre ich den Vergleich, das ist wie Herr der Fliegen.
Das willst du mich eigentlich verarschen? Das habe ich zu dir gesagt mit Herr der Fliegen. Und ja, das war beim Dschungelcamp so. Das war in der einen Staffel so mit Mathieu Carrière. Ja, ja. Das war richtig gut. Das war, Matthias, ich werde dir die Artikel aus dem Feuilleton
ja,
raussuchen.
Das ist doch gerade, du widersprichst dir doch komplett selber. Das ist nicht seichte Unterhaltung zum Abschalten, sondern intellektuelle Selbstproduktion im Feuilleton und anhand literarischer Querreferenzen auf Herr der Fliegen. Was auch schon, wo ich mir auch denke, was ist das bitte für ein Buch? Es basiert also auf einer Geschichte von Kindern, die wo wir schon bei Reality sind, ne? In der Reality sind die Kinder auf einer Insel gestrandet, haben sich blendend verstanden, bis sie gefunden wurden. Nichts ist passiert. Nichts von wegen hier einer
wurde gejagt. Es ist auch ein Scheißbuch. Ich habe einfach irgendein Buch damals genannt, um dir irgendwie klar zu machen, guck, da geht's auch irgendwie um, die sind
Gruppendynamik.
Ja, Gruppendynamik und weit weg irgendwo. Ja,
weit weg ist auch noch ein
So habe ich mir das auch beim Dschungelcamp gedacht. Aber das war wirklich, das war spannend damals. Und wir haben es alle geguckt und am nächsten Tag haben wir alle darüber gesprochen. Das ist schon
mit
cool.
Mit einer Pfeife, ne? Ihr hattet und ein Monokel dabei.
Das ist schon cool, wenn du dann einfach mit allen irgendwie darüber sprechen kannst. Ja, inzwischen kann ich das auch nicht mehr, weil ich es einfach nur noch alles Schwachsinn finde.
Glaubst du, es hat eigentlich jemand über diese Staffel damals promoviert?
Ich hätte.
Das ist eine Frage auch an euch. Wenn ihr das wisst, ihr selbst oder jemand, den ihr kennt, hat mal jemand über Trash-TV oder konkret ein Format promoviert? Würde mich echt interessieren. Gibt's bestimmt. Ich glaube, es ist ein geeigneter Gegenstand für sehr wohl intellektuelle, tiefgründige Überlegungen.
Ich habe noch eine, also ich glaube, dass so die Form von Trash-TV, die wir in den letzten Jahren haben, auch nicht mehr so gut überleben wird, weil wir jetzt eine Krise haben. Und
genau,
Krisen verändern alles.
Richtig. Es ist genau das, was ich meinte mit diesem Ersten Weltkrieg. Die Leute kommen mit Verletzungen zurück und man möchte nicht mehr zu krasse Kuriositäten körperlich in diesen Freakshows sehen. Dann hat sich das Freaksein verlagert auf das, was halt als Assi bezeichnet wird. Und jetzt in Krisen, wo wir mehr Elend sehen, das nicht mehr zur Unterhaltung dient, weil man sich zu sehr in der Nähe davon selber befindet, wird auch das abnehmen. Hoffe ich auch. Ja, hoffe ich sehr.
Ich gebe dem Ganzen nur noch so 2-3 Jahre und dann ebbt das total ab.
Ja.
So, Matthias, wollen wir langsam mal zum Outro?
Gerne, ja. Du hattest vorgeschlagen, selber eine Reality-Show zu erfinden, ne? Ich muss sagen, das fällt mir ganz schön schwer.
Es gibt ein Format, das dich so aufgeregt hat und während du das mit mir geschaut hast, ich habe es geliebt. Ich habe es wirklich geliebt und ich würde es gerne wieder mit dir gucken, aber du hast da ein noch sensationelleres Format dadurch erfunden. Und zwar, wir haben zusammen Der Bachelor geguckt. Ja. Und Matthias war so wütend, während er das mit mir geschaut hat, dass er irgendwann mal gesagt hat, ich werde jetzt der neue Bachelor.
Das darf man auch nicht. Also passt auf, ich muss mich rechtfertigen. Der Bachelor ist einfach nicht konsequent genug. Es ist ein so frauenverachtendes Bild, das dahinter steckt. Aber es tut so, als wäre das irgendwie gesellschaftsfähig. Als wäre das irgendwie... Das ist ja immer, wie du vorhin auch meintest, mit welcher Intention geht man rein. Da ist immer die Intention, die Leute wollen irgendwie ihre Marke. Die haben alle immer irgendein Startup oder ein Produkt, die Bachelors selber, und wollen das halt bekannt machen. Und dann haben sie da einfach einen Riesenhaufen von Frauen, die sich alle um ihn reißen und sich gegenseitig die Augen auskratzen.
Ey, Matthias,
das ist nicht konsequent.
Ich würde das so feiern, wenn du der neue Bachelor werden würdest. Wirklich, ich weiß, wir sind zusammen und so, ne? Aber allein nur aus Entertainment-Gründen. Ich würde sofort gucken.
Aber würdest du auch mit reingehen? Wärst du eine der Frauen?
Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, aber es ist Entertainment pur. Wie du, ich stelle mir das vor, dass du auch keine Rosen verteilst, sondern Bücher.
Der Herr der Fliegen für dich.
Das ist ein Scheißbuch.
Ja, genau, deswegen. Irgendwer kriegt halt Scheißbücher.
Und wie ich mir auch vorstelle, ne, diese Dream Dates, ne? Ja. Was du für Debatten mit denen führen würdest. Du würdest die alle auseinandernehmen. Du würdest erstmal richtig überprüfen, wer kann da jetzt denken. Ich glaube sowieso, du wärst sehr schnell der Therapeut, dass die ganzen Mädels sagen, ey, der hat das voll erkannt, dass ich da irgendwie so mit meinem Selbstwertgefühl, das ist doch eigentlich voll scheiße, was ich hier mache.
Komm ich reingeplatzt und sag Bitch zu ihr?
Nein!
Weil ich halt der Bitchler bin? Oder wie stellst du es dir vor?
Vielleicht brauchen wir doch einen anderen Namen.
Ja, ich glaube.
Aber ich glaube, wenn du da drin wärst in dem Format, dann würdest du erstmal komplett therapeutisch bei jedem so da rangehen und dann bei jeder und würdest dann sagen, hör zu, vielleicht überdenk das doch nochmal. Und dann weiß ich, sitzen hier alle zusammen und wollen mit dir reden.
Und ich rede ihnen aus, dass sie Interesse an mir haben sollten.
Ja, oder auch an diesem Format und ja, was sie ja denn dann da machen. Und
ja.
Ey, das wäre richtig lustig. Also RTL, wenn ihr da einen Bachelor sucht, ich hätte hier einen Kandidaten für euch.
Aber Voraussetzung ist, ich muss das Format nach eigenen Vorstellungen umschreiben dürfen. Und ich brauche ein paar Bücher. Und wenn ich hey, dafür aber, ihr spart an den Rosen. Okay, ich glaube, mehr fällt mir auch wirklich nicht ein, Iris, an Reality-Formaten, die ich gerne machen würde. Eigentlich würde ich gerne nachinszenieren vergangene Zeiten, irgendwie Mittelalter-Reality-TV.
What? Würdest du so Mittelalter-Sachen machen?
Noch älter von mir aus, in der Antike. In der Antike wäre cool.
Gibt's doch jetzt, ich habe das doch irgendwie, als ich weiß nicht, ob es ein Fiebertraum war letzte Woche.
Ja.
Oder ob es das wirklich gibt, aber ich habe irgendwelche Leute als Könige verkleiden sehen. Und das war Reality-TV. Ich glaube, irgendwie King oder Liebe oder ich weiß es nicht. Ich hatte Corona.
Also erstens hast du recht, weil das ist auch mein Problem beim Erfinden neuer Reality-Formate. Die Standardantwort ist ja eigentlich, gibt's schon.
Ja.
Es gibt nichts, was es noch nicht gibt. Jeder Bereich des Lebens, ob es Gerichtsshows sind, Kochshows, Datingshows, heiraten, Kinder erziehen,
Hunde erziehen. Es gibt doch jetzt irgendwas mit Sex. Ich weiß nicht, was es ist.
Jede Menge. Es gibt diese ganzen Naked Attraction, Temptation Island.
Aber irgendwie
jetzt wird wirklich gepoppt. Das hat doch da eine Ochsenknecht. Ne?
Ja, irgendwie sowas. Und dann wird das dann irgendwie bewertet oder sowas. Also wirklich verrückt.
Kein Bereich des Lebens ist noch nicht irgendwo kontaminiert von Reality-TV, würde ich sagen. Aber vielleicht steckt was in der Idee, es mit einem Genre zu kombinieren. Wie wäre es zum Beispiel, wirklich gruseligen Horror, Psychothriller-Horror zu kombinieren mit Reality?
Das wäre auch dein Ding.
Das wäre mein Ding. Und das ist auch eine kleine Überleitung zum Aufruf für die nächste Folge. In einer Woche ist Halloween. Und wir machen eine Folge, gucken, wie genau sie heißt, Couple of Spooks oder sowas. Wir reden übers Gruseln, über Horror, über eigene, also tatsächliche Erlebnisse, die sich bis heute noch komisch und gruselig anfühlen. Das ist das Thema der nächsten Folge.
Wir freuen uns auf eure Sprachnachrichten und bedanken uns, dass ihr heute dabei wart.
Schickt uns gerne auch neue Scheißprobleme für kommende Folgen.
Teilt gern unsere Folge, bewertet uns, abonniert uns, macht das alles irgendwie so.
Schreibt uns Bewertungen im Stil von Reality TV.
Oh ja, das wäre sehr witzig.
Also, wenn ihr das macht, dann lesen wir. Wir haben ja noch nie Bewertungen vorgelesen in der Folge.
Ja.
Bei Apple Podcasts so eine Trash-TV-Bewertung und dann lesen wir sie mal vor in der kommenden Folge im Intro.
Macht's gut.
Tschüss.